Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Ganz herzlich möchte ich Sie, liebe Zuschauer, und auch Sie, liebe Besucher des Gottesdienstes, hier auf der Marienhöhe in Darmstadt begrüßen. Ging es Ihnen schon einmal so, dass Sie nicht sagen konnten, was Sie sich dachten? Wenn man seine eigenen Überzeugungen nicht teilen oder aussprechen darf, dann fühlt man sich doch in seiner eigenen Freiheit eingeschränkt, oder? Stellen Sie sich doch einmal vor, wir dürften nicht über unseren Glauben sprechen. Was, wenn wir nicht über unser persönliches Weltbild reden oder mit anderen Glaubensfragen diskutieren dürften? Wäre das nicht undenkbar? Ich denke, es ist ein Privileg, seinen persönlichen Glauben frei ausleben zu dürfen. Allerdings geht das nicht allen Menschen so. In vielen Ländern werden Christen verfolgt und müssen ihre Heimat verlassen. Es ist etwas Besonderes, heute einige dieser Personen hier haben zu können. Pastor Radovan Marjanov wird uns in seiner Predigt dabei unterstützen.
Weltweit werden Millionen von Christen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Open Doors erstellt jedes Jahr den Weltverfolgungsindex, um die Öffentlichkeit auf die 50 Länder aufmerksam zu machen, in denen Christen die stärkste Verfolgung erleiden. Dies sind die 5 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Platz 5, der Sudan. Die Regierung ist fest entschlossen, den Sudan als ganz und gar islamisches Land zu formen. Christen sollen aus dem Land vertrieben werden. Die Gewalt gegen sie nimmt zu. Im Norden werden Pastoren verhaftet und Gemeinden abgerissen. Im Süden führt die Regierung Krieg gegen Nicht-Araber, größtenteils Christen, und setzt Bomberflugzeuge ein, um Kirchen, Schulen und Krankenhäuser zu zerstören. Platz 4, Pakistan. Die Christen in Pakistan erfahren massive Gewalt in Form von Anschlägen und Angriffen. Zudem geben Blasphemiegesetze den Islamisten im Land die Möglichkeit, Christen massiv unter Druck zu setzen. Wird einem Christen vorgeworfen, den Islam in irgendeiner Weise beleidigt zu haben, steht er in akuter Lebensgefahr. Wird er vor Gericht nicht verurteilt, stellen ihm im Falle einer Freilassung Islamisten nach, um ihn zu töten. Platz 3, Afghanistan. Alle afghanischen Christen haben einen muslimischen Hintergrund. Sobald bekannt wird, dass ein Muslim den christlichen Glauben angenommen hat, wird er durch Gesellschaft und Familie angefeindet, mit dem Tode bedroht und teilweise sogar durch die eigene Familie ermordet. Platz 2, Somalia. Entscheidet sich ein Muslim, am Horn von Afrika Christ zu werden, geht er das Risiko ein, von seiner Familie und von lokalen Machthabern bis zum Tode verfolgt zu werden. Darüber hinaus suchen Kämpfer vom Al-Shabaab gezielt nach Christen. Wer auch nur im Geringsten verdächtigt wird, ein Christ zu sein, wird getötet. Platz 1, Nordkorea. Bereits zum 15. Mal in Folge steht Nordkorea auf Platz 1 des Weltverfolgungsindexes. Das Regime betrachtet Christen als Staatsfeinde. Der Besitz einer Bibel bringt ganze Familien in Lebensgefahr. Zehntausende Christen sind in den Arbeitslagern inhaftiert und viele werden zu Tode gequält. Gleichzeitig aber wachsen im Untergrund christliche Gemeinden und im Verborgenen verbreitet sich das Evangelium.
Was können wir tun, um unseren christlichen Schwestern und Brüdern Hilfe zu bitten? Was können wir tun, um sie zu unterstützen? Manchmal sehen die Möglichkeiten sehr begrenzt aus. Wenn wir hier in unserem Raum sitzen, haben wir nicht die Möglichkeit, die Regierung zu ändern, die Menschen einzeln aus ihren Ländern hierher zu holen. Trotzdem haben wir Gläubigen eine gute Möglichkeit, die Unterstützung zu geben im Gebet. Wir möchten uns vereinen im Gebet mit denjenigen, die heute diese Freiheit nicht haben und die nicht das Recht haben, Gott anzubeten, so wie wir hier. Wir werden ein Gebet sprechen für Sie. Ich bitte die Gemeinde, nach dem ersten Gebet aufzustehen, wenn das Gebet gesprochen wird, um dann nach dem Gebet den Chor noch einmal singen zu lassen.
Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die gute Nachricht von Jesus Christus in alle Welt bekannt gemacht hast und dass dein Wort bei den Menschen immer wieder gehört findet. Mit Sorge erfüllt uns, dass unsere Schwester und Brüder im Glauben sich nicht überall ungehindert zu dir bekennen können. Darum bitten wir dich für alle, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und für alle, die der Unterdrückung ausgesetzt sind und im Alltag benachteiligt werden.
Lieber Vater im Himmel, wir möchten ganz besonders jetzt für die verfolgten Christen an sie denken. Herr, du weißt, dass wir in Frieden leben und es für uns gar nicht vorstellbar ist, dass wir wegen unserer Überzeugung oder wegen unseres Glaubens verfolgt werden können. Herr, ich möchte dich für die Leute bitten, die in Not sind, die verfolgt werden, welche sogar um ihr Leben trachten müssen. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du diesen Menschen Kraft gibst, auch in allen Lebenssituationen, ihm Mut gibst, die Arbeit weiterzumachen und auch immer bei ihnen bist. Herr, ich möchte dich auch dafür bitten, dass du ihnen bewusst machst, dass diese Leute, wenn die sich zu dir bekennen, du dich auch für sie bekennst. Dafür danken wir dir.
Herr, auch für die Verfolger möchten wir dich bitten. Du kannst ihnen die Augen öffnen für das Leid, das sie anderen antun. Lass sie doch dich in ihren Opfern erkennen. Halte du aber auch die Peiniger zurück. Herr, du kannst die Herzen derer, die anderen Leid antun, auch berühren und bekehren. Und du kannst auch durch das Vorbild und durch das Durchhalten deiner Kinder helfen, dass sie die Wahrheit erkennen, dass die Wahrheit in dir liegt.
Wir bitten auch für uns, deine Gemeinde, die in Frieden und Freiheit lebt. Stärke unseren Glauben durch das Zeugnis unserer bedrängten Schwestern und Brüder. Mach uns bereit, ihnen Schutz zu gewähren, dass wir uns unsere lebenden Geschwister, leidenden Geschwister, nicht schämen, sondern ihnen zur Seite stehen und sie in unsere Mitte nehmen. Mach uns empfindsam für die Not aller Unterdrückten und entscheiden im Einsatz gegen jedes Unrecht.
Herr, du hast unsere Gebete jetzt erhört, die wir vor dich gebracht haben. Und Herr, steh du uns und allen deinen Kindern auf der ganzen Welt bei. Du kannst das Leid beenden überall und die Not. Du kannst alles neu machen. Und bewahre uns, Herr, in der Hoffnung auf dein Reich. Herr, wir vertrauen auf dein Erbarmen und wir preisen deine Güte in Jesu Namen. Amen.
Ziemlich bald, nachdem ich mich entschieden habe, sowohl privat wie auch beruflich die Bibel als Grundlage für mein Leben zu nehmen, ist es mir klar geworden, dass ich nicht alles auf einmal und manches vielleicht gar nicht verstehen werde von dem, was in diesem Buch zu lesen ist. Bei einer anderen Lektüre würde das vielleicht deprimierend sein, aber bei der Bibel würde ich sagen, es ist in Ordnung so. Schließlich ist das das Wort Gottes. Und wenn wir es wirklich auf Anhieb so richtig verstehen würden, wo wäre dann denn der Anreiz? Deshalb habe ich in Kauf genommen, dass es Texte gibt, die ich in 5 oder 10 Jahren noch einmal lesen soll, um ein besseres Verständnis zu bekommen oder überhaupt ein Verständnis zu bekommen von dem, was das bedeutet. Ich habe auch in Kauf genommen, dass manche Dinge in solchen Bildern erzählt werden, dass es herausfordert, dass es bedeutet, sich zu vertiefen in den Inhalt, in der Suche nach Erklärungen innerhalb der Bibel oder außerhalb. Trotzdem habe ich mich manchmal gefragt, ist es tatsächlich notwendig, mit manchen Aussagen so weit zu gehen, dass man sich fragt, haben sie überhaupt einen Sinn und welche Bedeutung können sie haben? Der Text, an den ich heute denke, ist ein Teil der sogenannten Seligpreisungen und ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5. Zunächst Vers 10, der lautet: Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und dann wird Jesus auf einmal sogar persönlich. Er sagt: Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, es geht hier um Verfolgung. Es geht nicht um Kleinigkeiten. Verfolgung ist nicht etwa eine Wettkampfform aus Sportarten wie Biathlon oder Radfahren. Verfolgung, von der hier die Rede ist, ist auch nicht das konsequente Bemühen, im positiven Sinne ein Ziel zu erreichen. Die Verfolgung, von der hier die Rede ist, ist Schikane von anderen Menschen, weil sie eine andere religiöse Überzeugung haben, weil sie eine andere Lebensweise haben. Und wenn man im Klaren sein möchte, was es bedeutet, Schikane oder Verfolgung, reicht es, wenn man nach Synonymen sucht, nach Worten, die ungefähr die gleiche Bedeutung haben. Und dort findet man eine ganze Liste: Beschattung, Bespitzelung, Überwachung, Fahndung, Menschenjagd, Hetze. Das ist das, was genutzt wird, um den Begriff Verfolgung noch einmal zu verdeutlichen. Und was es für den Verfolgten bedeutet, sagt eine andere Liste von Begriffen: Benachteiligung, Herabwürdigung, Herabsetzung, Erniedrigung, Übergriffe. Kann man sich dabei tatsächlich freuen? Hat es Jesus tatsächlich gemeint, dass wir uns als Verfolgte freuen und getrost sein sollen? Oder ist es eher so ein bisschen bildhaft gesagt? Einmal hat Jesus gesagt: Wenn dich dein rechter Arm verführt und dazu bringt, dass du nicht in das Reich Gottes kommen solltest, dann hak ihn ab. Und wir gehen davon aus, dass er nicht es ernst gemeint hat, dass wir unsere Arme abhaken sollen. Vielleicht hat er hier nur so ein bisschen übertrieben gesagt, damit wir begreifen, worum es geht. Und vielleicht sind die Menschen wie Helen und ähnliche nur ein bisschen weit gegangen in der Auffassung dessen und zu viel erlaubt haben, dass es in ihrem Leben passiert. Ich gehe trotzdem davon aus, dass dieser Text ernst gemeint ist und dass er eine Botschaft beinhaltet, die wir wenigstens zum Teil nachvollziehen können. Ich möchte zunächst kurz ein paar Dinge nennen, von denen ich überzeugt bin, dass dieser Text nicht bedeutet. Glückselig sind die Verfolgten bedeutet nicht, dass sie dadurch selig gesprochen werden. Ziemlich früh in der Geschichte der christlichen Kirche hat man ein besonderes Verhältnis entwickelt zu den Menschen, die gelitten haben wegen des Glaubens. Und nach hat man daraus einen kirchenrechtliches Prozess gemacht, dass die Menschen selig gesprochen werden. Das heißt, sie kommen zwar nicht direkt in den Himmel, aber sie sind ständig im Blickwinkel Gottes. Und wenn sie sterben als Märtyrer, dann können sie uns vertreten vor Gott. Dann können sie für uns, für unsere Anliegen beten. Ich glaube nicht, dass Jesus daran gedacht hat, als er sagte, selig sind die Verfolgten. Wer sein Leben zu Ende führt und ins Grab getragen wird und im Grab liegt, hat keinen Anteil an dem, was unter uns Menschen geschieht. Und sie können nicht für uns sprechen, unsere Anliegen teilen, Gott vorbringen, sondern warten geduldig auf seine Wiederkunft, um sein Reich erleben zu können, wie wir, die hier noch leben. Glückselig sind die Verfolgten, bedeutet auch nicht, dass die Verfolger indirekt einen guten Dienst tun. Denn wenn jemand durch die Verfolgung gesegnet wird, dann ist wenigstens für den Verfolger ein Teil des Verdienstes dabei. Eine kleine Gutschrift könnte er bekommen. Aber Jesus hatte da auch gleich alle Zweifel entfernt. Denn es gab Menschen, die gedacht haben, vielleicht würde sogar Judas einen besonderen Platz in der Geschichte bekommen. Schließlich war es so vorgesehen, dass Jesus verraten wird, dass Jesus stirbt. Und Judas hat es gemacht, er hat es möglich gemacht. Aber Jesus hat klar und eindeutig gesagt, der Menschensohn muss seinen Weg gehen, wie vorher gesagt wurde. Aber wehe dem, der diesen Schritt tut. Und deshalb soll sich keiner, der sich Freiheit nimmt, andere Menschen zu verfolgen, denken, dass er damit indirekt etwas Gutschrift bei Gott bekommen kann. Glückselig seid ihr, bedeutet auch nicht, dass wir uns die Verfolgung wünschen sollen oder herbeirufen sollen. Wenn das so gesegnet ist, verfolgt zu werden, wenn man dadurch glückselig wird, dann gibt uns die Verfolgung. Wenn das so wäre, dann hätte Ellen wahrscheinlich nach Asyl nicht gesucht. Dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, ich möchte noch mehr davon, um noch gesegneter zu werden. Nein, Jesus hat nicht gemeint, dass die Glückseligkeit des Verfolgten noch gesteigert werden sollte, indem man sie dieser Verfolgung sich wünscht. Die Aufmerksamkeit eines Christen soll in die Richtung gehen, ein gerechtes Leben zu führen. Und wenn die Verfolgung stattfindet, dann ist sie nur die Folge dessen. Aber nicht das Ergebnis oder nicht die Gebetserhörung der Verfolgten. Ich denke, dass es noch ein paar Möglichkeiten gibt, was der Text, den wir gelesen haben, bedeuten kann. Was Jesus vielleicht gemeint hat oder was wir darunter verstehen können oder uns vorstellen können, dass Jesus das gemeint hat, als er dieses Wort sagte. Glückselig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das bedeutet die Anerkennung dieser Erkenntnis, dass es andere Maßstäbe gibt, dass es auch andere Wertsysteme gibt und dass es einen Rahmen gibt, der unseren begrenzten, irdischen und zeitlichen bei weitem übersteigt. Wir Menschen neigen dazu, unser Leben und unsere Möglichkeiten nur mit der Länge unseres irdischen Lebens zu erfassen und meinen, dass alles damit endet, indem wir das irdische Leben beendet. Aus der Sicht Gottes gibt es mehr. Aus der Sicht Jesus ist das Himmelreich eine feste Größe. In der Reihenfolge sogar höher als das, was wir auf dieser Erde erleben. Und deshalb bekommen die Entbehrungen und Verluste auf dieser Erde einen anderen Wert, wenn wir es im Licht des Himmelreiches betrachten. Glückselig ist derjenige, der begreift, dass es ein anderes Wertesystem gibt, dass es ein anderes Reich gibt, in dem wir Menschen das bekommen werden, was unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte sind. Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ist ein System von Jesus eingeführt und angeboten, um denen, die nicht verfolgt werden, eine Möglichkeit der Solidarität zu geben. Neulich habe ich in den Texten des Alten Testamentes geblättert und mir ist aufgefallen, wie Jesus damals zu den Menschen im Alten Testament Folgendes gesagt hat: Ihr werdet immer Arme unter euch haben. Dieser Jesus, der unsere Erde so wunderbar geschaffen hat, so reichlich gesegnet hat, dass es eigentlich für jeden mehr als ausreichend geben sollte, hat angekündigt, dass es arme Menschen geben wird. Nicht, weil er meint, dass es für die Armen gut ist, wenn sie arm sind, sondern weil er mit seinem Blick gesehen hat, dass es für die Nicht-Armen hilfreich sein wird, wenn sie an die Armen denken. Und es wird viele Armen geben, die in das Himmelreich Gottes kommen werden. Und es wird auch viele geben, die auf dieser Erde nicht arm waren, aber weil sie einen Blick hatten für die Armen und sich beteiligt haben in der Linderung der Not, haben sie die Fähigkeiten, Charaktereigenschaften entfalten, die ihnen geholfen haben, die Kriterien des Reiches Gottes auszuleben und zu erfüllen. Und wenn wir an die Menschen denken, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dann können wir, die nicht verfolgt werden, davon profitieren. Glückselig sind diejenigen, die es schaffen, in der Atmosphäre der Freiheit und des Friedens an die zu denken, die verfolgt und benachteiligt werden. Glückselig sind diejenigen, die sich nicht auf sich selbst beschränken und nur sich selbst sehen und eigene Vorteile, sondern in der Lage sind, ihren Blick auszuweiten und diejenigen zu erfassen, die nicht so gesegnet sind wie wir selbst. Und letztendlich kommen wir, denke ich, zu dem Kernpunkt der Aussage. Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Seid fröhlich und getrost. Bedeutet die vollkommene Identifizierung mit unserem Vorbild, mit unserem Heiland. Es ist unsere menschliche, spontane Reaktion, dass wir die Menschen bewundern, die etwas Heldenhaftes durchführen. Es ist so, dass sich unser Blick oft auf die Menschen richtet, die etwas besonders geleistet haben. Als ich noch relativ jung war, gab es diese große politische Veränderung in einem damals sehr verschlossenen Land, Albanien. Und als es möglich war, in dieses Land hineinzugehen, hat man unter anderem eine alte Dame kennengelernt, eine Leka, wenn ich mich richtig erinnere, nach ihrem Namen. Sie war sogar ein Mitglied der Adventistengemeinde, heimlich. Und als einmal ein Prediger dieser Freikirche sie besucht hatte, hatte sie ihm ein Säckchen gebracht mit Geld. Über 50 Jahre lang hat sie ihren Zehnten da aufbewahrt. Und die Nachrichten, kirchliche Nachrichten waren voll von dem Namen dieser Dame, dieser Frau, weil sie als Mensch etwas geleistet hat und das ist gut. Aber das höchste Vorrecht, das wir Menschen haben in solchen Situationen, ist, dass wir uns identifizieren können mit unserem Vorbild und dass wir dazu beitragen können, dass nicht wir, sondern er noch stärker leuchtet. Wenn Jesus hier sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verleumdet oder verfolgt oder allerlei Übles über euch behaupten lassen, dann ist das nicht der Hinweis auf uns Menschen, dass wir dadurch einen besonderen Platz in der Weltgeschichte bekommen werden, sondern eigentlich ein Hinweis darauf, dass durch uns Menschen er verherrlicht wird. Ich möchte einen Text vorlesen aus dem Alten Testament, den wir gut kennen, den ich versuchen werde, so zu lesen, als eine Seligpreisung. Ich werde nicht die Wir-Form verwenden, sondern Einzahl. Der Text findet man im Buch Jesaja im Kapitel 53. Selig ist der, der unsere Krankheiten trägt. Selig ist der, der unsere Schmerzen auf sich nimmt. Selig ist der, der wegen unserer Schuld verwundet wird. Selig ist der, der wegen unserer Sünden zerschlagen wird. Wissen wir, von wem die Rede ist? Jesus war glückselig. Es war kein leichter Weg. Und wir können tatsächlich behaupten, dass kein Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hatte und kein Mensch, der auf dieser Erde noch leben wird, diesen Weg in dieser Form, in dieser Intensität gehen wird. Jesus ist diesen Weg gegangen und somit ist jeder, der im ähnlichen Sinne einen solchen Weg geht, die Ergänzung dieses Vorbildes. Ja, wir können sagen, die Entbehrungen, die Verfolgungen helfen uns, um bestimmte Charaktereigenschaften zu bekommen, Glaubensstärke zu erreichen, die wir sonst nicht erreicht hätten. Der Weg der Gewalt, der Weg der Unterdrückung, der Weg der Erniedrigung des anderen ist nicht von Gott gewählter Weg. Es ist kein vorgeschriebener Weg. Es ist kein Weg, den wir uns sehnsüchtig wünschen sollen, damit wir die Kriterien des Reiches Gottes erfüllen. Aber wenn es dazu kommt, in unserem eigenen Leben, oder wenn wir hören, dass es Menschen gibt, die diesen Weg gehen müssen, dann haben wir einen Halt. Dann haben wir eine Zuversicht, dann haben wir einen Zuspruch. Der Hirte selbst, derjenige, der selbst die Schmerzen, die Ungerechtigkeiten getragen hat, hat gesagt, freut euch darüber. Es ist eine Art der Freude, die sich nicht zum Ausdruck bringt, indem man jetzt tatsächlich durch die Gegend geht und singt und tanzt. Das ist die tiefe Freude der Erkenntnis, dass man eins geworden ist mit dem großen Vorbild. Es ist mein Wunsch, dass wir heute, aber auch nicht heute, zum einen Gott Danke sagen für das Vorrecht, dass wir diesen Weg in diesem Lande nicht gehen müssen. Dass uns niemand auf dem Wege stand bis hierher und dass wir keinen Ausweis zeigen mussten, als wir in diesen Raum reingegangen sind. Wir sollen Gott dankbar sein für die Vorteile, die wir genießen dürfen und ihm danken, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Unterstützung, unsere moralische Unterstützung und auch wenn es notwendig ist, auch unsere materielle Unterstützung denen zu geben, die einen anderen Weg gehen müssen. Immer mit dem Blick auf ihn gerichtet. Er hat es für uns getan und wir tun aus der Dankbarkeit für ihn. Wir tun das, weil wir eins mit ihm sein möchten. Diese Einheit segnet Gott und möge er das auch weiterhin tun, wenn wir verbunden bleiben mit denen, die Leid ertragen müssen, weil sie Gott treu dienen möchten und gleichzeitig uns selbst stärken, auf diesem Weg zu bleiben, den wir jetzt gehen, selbst wenn er sich ändern sollte und etwas schwerer werden sollte. Amen. Unser großer Gott, unser Herr und Heiland, wir kommen noch einmal im Gebet vor dein Angesicht, um dir Dank zu sagen für deine große Liebe, für deine Gnade, für deine Güte, die wir heute darin sehen, dass wir in voller Freiheit und auch im Frieden hier kommen durften. Hab Dank, dass wir dich kennen, dass wir Ja zu deinem Angebot sagen konnten. Hab Dank, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns zu vereinen, gedanklich und im Gebet, mit denen, die diese Vorrechte nicht haben. Aber hilf uns, dass wir offen sind, diese wichtige Lektion zu lernen. Wenn wir diesen Weg gehen, der nicht leicht und einfach ist, dann folgen wir nur dir, der selbst so einen Weg gegangen ist. Hilf uns, dass wir darin ein großes Vorrecht sehen und es mit Freude tun. Mit einer tiefen Freude, die bedeutet, dass wir erfüllt werden mit diesem Gefühl der Glückseligkeit, dass wir einen Teil davon erleben können, was du für uns ertragen musstest. Hilf denen, die heute diese Möglichkeit nicht haben, sich in Freiheit zum Gottesdienst zu versammeln. Gib ihnen Halt und Kraft und richte den Blick von uns allen auf dich als unser Vorbild, als unseren Retter und Erlöser. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.